SR Info. Bilanz am Abend.
Der Reigen der Vorstellung von Parteiprogrammen für die anstehende Bundestagswahl ist doch heute weitergegangen. Wir schauen gleich auf die Pläne der FDP. Außerdem geht es um die Wahl des sächsischen Ministerpräsidenten und um die heute vorgestellte neue Chefin des Saarlandmuseums. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend.
SR Info.
Noch ist der Wahltermin ja nicht offiziell gesetzt, denn der Bundespräsident muss den Bundestag erstmal auflösen. Dass er das tun wird, hat Frank-Walter Steinmeier aber schon angedeutet. Und die Vorbereitungen für die Wahl laufen ja auch auf Hochtouren. Heute Mittag hatten wir sie in eine Druckerei in Ensheim mitgenommen, wo fleißig Plakate gedruckt werden. Die größeren Parteien haben in diesen Tagen ja auch ihre Wahlprogramme schon öffentlich gemacht. Gestern Union, SPD und Grüne, heute nun die FDP. Die Ex-Ampel-Partei zieht unter anderem mit Forderungen nach Steuererleichterungen und Bürokratieabbau in den Bundestagswahlkampf. Martin Polanski.
FDP-Generalsekretär Marco Buschmann hält ein Tablet hoch, als er am Mittag in der liberalen Parteizentrale vor die Kameras tritt. Auf dem Tablet der Wahlkampfslogan der FDP: Alles lässt sich ändern.
Und alles lässt sich ändern, das ist auch der Anspruch, den wir haben, denn wir brauchen eine bessere Politik, um Wachstum in dieses Land zurückzubringen. Das ist nicht kalte Ökonomie, sondern daran hängen die Aufstiegschancen der Menschen.
Die FDP stellt die Themen Wirtschaft und Bildung in den Mittelpunkt ihres Wahlprogramms. Mit Steuererleichterungen für Bürger und Betriebe, einem flexiblen Renteneinstiegsalter und stärkerem Druck auf Bürgergeldempfänger wollen die Liberalen Impulse für mehr Wirtschaftswachstum schaffen. So plant die FDP, die Unternehmenssteuern deutlich abzusenken und den Spitzensteuersatz erst bei Einkommen von knapp 97.000 Euro im Jahr zu erheben. Einnahmeausfälle für den Staat sollen durch Einsparungen bei den Sozialausgaben und bei Klimaschutzsubventionen ausgeglichen werden, so FDP-Generalsekretär Buschmann.
Wenn wir entlasten, dann hat das einen konjunkturellen Effekt, dann kommt es zu Wirtschaftswachstum und das führt auch zu Mehreinnahmen.
In der Arbeitslosenversicherung soll es nach Vorstellungen der FDP eine Sparversion geben. Wer will, zahlt weniger Beiträge, bekommt bei Jobverlust aber auch geringere Leistungen. In der Bildungspolitik fordern die Liberalen mehr bundeseinheitliche Vorgaben für die Schulen und sie wollen ein Deutschlandabitur, um die bundesweite Vergleichbarkeit sicherzustellen.
So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Das wissen alle Eltern, die mal über die Grenze eines Bundeslandes gezogen sind, wo es unterschiedliche Lernstände zum Teil von mehreren Jahren gibt. Das ist den Kindern und auch den Eltern nicht weiter zuzumuten.
Gestern hatte der FDP-Bundesvorstand Parteichef Christian Lindner zum Spitzenkandidaten gekürt. Er sprach von einer echten Richtungsentscheidung bei der Wahl im Februar. Im liberalen Wirtschaftsprogramm gibt es einige Schnittmengen mit der Union. Schwarz-Gelb wäre wohl für beide die Wunschkoalition, für die es in den aktuellen Umfragen allerdings keine Mehrheit gibt. Zumal die FDP derzeit um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen muss.
Es ist jetzt ein schwerer und harter Wahlkampf, der vor uns liegt. Aber für die Freien Demokraten sind alle Wahlkämpfe hart und schwer.
Auf die Namen Milei und Musk verzichtet die FDP in ihrem 51-seitigen Wahlprogramm zwar, aber einige disruptive Vorschläge, wie es im Parteijargon heißt, wollen die Liberalen trotzdem im Wahlkampf betonen, etwa indem sie fordern, Ministerien zusammenzulegen und das Umweltbundesamt abzuschaffen. Mit solchen Ideen will sich die FDP letztlich auch von der Union unterscheiden.
Martin Polanski mit den Informationen zum Wahlprogramm der FDP. Eine der wenigen derzeit im Bundestag vertretenen Parteien, die keinen Kanzlerkandidaten oder Kandidatin benannt haben. Wäre angesichts von Umfragewerten unterhalb der 5%-Hürde wohl auch etwas vermessen. Aber dass Sarah Wagenknecht Kanzlerin wird, scheint jetzt auch nicht sehr wahrscheinlich. Dennoch ist sie zur Kanzlerkandidatin ausgerufen worden, wie Alice Weidel bei der AfD und Robert Habeck bei den Grünen. Dass jenseits von SPD und Union Kanzlerkandidaten benannt werden, das ist eine noch recht neue Entwicklung. Gabor Hallas aus dem ARD-Hauptstadtstudio zur Frage, ob sich eigentlich jeder dieser Kanzlerkandidaten einfach so nennen kann.
Ja, das geht. Der Begriff Kanzlerkandidat ist erstmal nicht geschützt. Das ist eher so ein Etikett, ein Stempel, ein Teil einer Inszenierung und auch einer Show. Und natürlich gehört zur Wahrheit, nicht wir als Wählerinnen und Wähler entscheiden, wer Kanzler wird. Wir wählen eine Partei und den Kanzler oder die Kanzlerin wählt dann der Bundestag. Also die könnten rein theoretisch am Ende auch jemanden ganz anderen zum Kanzler machen. Insofern sagt uns der Begriff nur, das ist jetzt der Mann oder die Frau, den die Partei dann als Kanzler vorschlägt.
Ja, und auch die inflationäre Verwendung der Bezeichnung Kanzlerkandidat hat uns Gabor Hallas noch erklärt.
Also früher war klar, es gibt die SPD und die Union und nur diese beiden haben die Chance, den Kanzler zu stellen. Und da gab es auch noch Wahlergebnisse von weit über 40%. Bei der letzten Bundestagswahl, da reichten Olaf Scholz und der SPD aber dann schon 25,7%. Und das ist natürlich ein Wert, der jetzt auch für AfD und Grüne nicht mehr so weit weg scheint. Es ist einfach eine andere Zeit. Die Parteienlandschaft hat sich vollkommen verändert. Alle sind näher beieinander. Und dann gibt es aber natürlich auch noch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das muss im Moment ja eher um den Einzug in den Bundestag kämpfen. Dass jetzt Sarah Wagenknecht auch noch als Kanzlerkandidatin antritt, das weist wahrscheinlich eher auf was anderes hin. Sie hofft, dass ihr das Türen öffnet, zum Beispiel für Debatten und für Runden im Fernsehen.
Informationen aus dem ARD-Hauptstadtstudio von Gabor Hallas. Und von denen, die Kanzler oder Kanzlerin werden wollen, kommen wir zu einem, der Ministerpräsident bleiben wollte. Und das ist Michael Kretschmer heute auch gelungen. Im Sächsischen Landtag wurde der CDU-Politiker als Ministerpräsident bestätigt. Obwohl seine Koalition mit der SPD keine Mehrheit hat, hat er deutlich mehr Stimmen bekommen, als nötig gewesen wären, wenn auch erst im zweiten Wahlgang. Beate Dietze fasst das Geschehen für uns zusammen.
Im zweiten Wahlgang, anderthalb Stunden nach Sitzungsbeginn, verkündet Landtagspräsident Alexander Dirks das Wahlergebnis.
Abgegebene Stimmscheine wiederum 120, ungültige Stimmscheine 0, Enthaltungen 11. Auf Michael Kretschmer entfielen 69 Stimmen.
Kretschmer hat sich gegen die beiden Herausforderer von AfD und Freien Wählern, Jörg Urban und Matthias Berger, durchgesetzt. Beifall brandet auf, auch in den Reihen von Bündnis Sarah Wagenknecht und der Linken wird geklatscht. Auch wenn es eine geheime Wahl ist, ist klar, Michael Kretschmer ist mit Stimmen dieser beiden Fraktionen zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Die Erleichterung ist Kretschmer deutlich ins Gesicht geschrieben. Nach dem Amtseid tritt Kretschmer vor die versammelte Presse, beschreibt den schwierigen Weg zur Minderheitsregierung.
Wir gemeinsam, viele in der CDU, viele in der SPD, haben über Wochen intensive Gespräche geführt mit Kolleginnen und Kollegen hier im Sächsischen Landtag. Und es gibt sehr, sehr viele verantwortungsbewusste Kolleginnen und Kollegen, auch Fraktionen, die dazu beigetragen haben, dass wir heute nicht in einem Chaos versinken, sondern dass wir uns jetzt heute gemeinsam auf den Weg machen können. Und deswegen ist diese Wahl heute auch ein Stück weit ein Signal, was in den nächsten Jahren möglich ist. Wir können für Sachsen gestalten.
Auch bei der SPD, Partner der CDU im schwarz-roten Bündnis, fällt die Anspannung der vergangenen Wochen ab. Ein sehr respektables Ergebnis, kommentiert Fraktionschef Dirk Panther und künftiger Wirtschaftsminister in Sachsen die Wahl.
Unsere Überzeugung war immer, dass wir in einem zweiten Wahlgang auch eine demokratische Mehrheit haben. Dass es eine absolute Mehrheit und so eine deutliche ist, das ist schön, das ist Rückenwind, aber da sind wir auch dankbar für, weil das fällt ja nicht vom Himmel. Und da sind auch Menschen über ihren Schatten gesprungen bzw. haben Verantwortung übernommen, von dem man es nicht automatisch verlangen kann. Deshalb ist es für uns natürlich auch eine Aufgabe für die Zukunft.
Denn die Kräfteverhältnisse im Landtag sind deutlich anders als bisher. Das schwarz-rote Bündnis hat keine eigene Mehrheit, ist auf Stimmen aus anderen, demokratischen Fraktionen, wie es heißt, angewiesen. BSW-Landes- und Fraktionschefin Sabine Zimmermann erwartet nun ein neues Miteinander im Parlament. Das BSW hatte die Sondierung für eine Brombeer-Koalition in Sachsen wegen fehlenden Vertrauens platzen lassen.
Aber jetzt haben wir eine andere Situation, wo wir praktisch am längeren Hebel sitzen. Die CDU und die SPD müssen jetzt auf uns zukommen und uns Vorschläge machen. Und wir werden dann unsere Themen mit einbringen können. Und die natürlich intensiv verhandeln. Also wir haben jetzt mehr Spielraum, als wenn wir in den Sondierungsgesprächen gewesen wären, zum einen. Und zum anderen sitzen wir jetzt am längeren Hebel.
Auch die Linken haben sich durchgerungen, der Minderheitsregierung einen Vertrauensvorschuss zu geben, um Chaos zu vermeiden, begründet Landes- und Fraktionschefin Susanne Schaper.
Dass das nachweislich für eine Linke eine schwierige Entscheidung ist, nachdem wie die letzten 34 Jahre mit uns umgegangen wurde, liegt, glaube ich, auf der Hand. Aber wir sehen den Konsultationsmechanismus und die Minderheitenregierung als Chance, dass es wirklich möglich ist, zu einer anderen politischen Kultur zu kommen und damit auch uns als soziale Stimme nicht nur anzuhören, sondern dass wir dann auch in der Lage sind, in Zukunft Dinge umzusetzen.
Mit dem sogenannten Konsultationsmechanismus wollen CDU und SPD die anderen Fraktionen frühzeitig in neue Gesetzesvorhaben einbinden. Morgen stellt Michael Kretschmer sein neues Kabinett vor und übergibt die Berufungsurkunden. Anschließend wird die Ministerriege im Landtag vereidigt.
Beate Dietze hat aus Dresden berichtet. Wir schauen nochmal nach Berlin, denn dort hat es eine weitere Einigung zwischen der Koalition aus SPD und Grünen und Teilen der Opposition gegeben. In Sachen Kindergeld und Anpassung des Steuertarifs waren sie ja schon zu gemeinsamen Beschlüssen gekommen und nun auch in Sachen Bundeswehr. Uli Haug.
In der letzten Sitzung des Jahres hat der Haushaltsausschuss des Bundestages Beschaffungsprojekte für die Bundeswehr in Höhe von rund 21 Milliarden Euro genehmigt. Möglich war das nur, weil auch Union und FDP den Projekten zugestimmt haben. Verteidigungsminister Pistorius dankte den Abgeordneten während einer Regierungsbefragung im Bundestag, dass sie die Beschaffungsvorhaben unterstützten.
Es geht um Fregatten, es geht um U-Boote, es geht um Luftabwehrsysteme, es geht um vieles andere mehr. Und alles, was wir jetzt nicht mehr auf den Weg gebracht hätten, wäre abgebrochen im Sinne von, wir hätten neu ausschreiben müssen, wir hätten neu aufsetzen müssen mit der Folge zeitlichen Verzuges, mit der Folge höherer Kosten.
Auf dem Tisch des Haushaltsausschusses lagen insgesamt 37 sogenannte 25-Millionen-Vorlagen für Rüstungsprojekte zur Entscheidung. Viele Projekte wurden mit Geld aus dem 100 Milliarden Sondervermögen der Bundeswehr finanziert. Darüber hinaus hat man sich aber auch auf die Beschaffung von 4 weiteren U-Booten geeinigt, trotz unklarer Haushaltslage. Allein dafür werden 4,7 Milliarden Euro fällig. Deutschland baut diese U-Boote gemeinsam mit Norwegen.
Morgen treffen sich in Brüssel die 27 EU-Staats- und Regierungschefs zum Gipfel. Sie werden mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj unter anderem über weitere Hilfe für das von Russland überfallene Land sprechen. Quasi vorbereitend beraten einige europäische Staaten schon heute Abend mit NATO-Generalsekretär Rutte. Ein eher informelles Treffen an einem eher informellen Ort, wie Helga Schmidt berichtet.
Eigentlich sollte möglichst wenig an die Öffentlichkeit dringen, aber ganz geheim halten lässt es sich nicht, wenn die Chefs der wichtigsten NATO-Länder sich treffen. Schon der Ort ist ungewöhnlich, eine Villa am Bois de la Cambre, dem großen Wald am Rande von Brüssel. Eingeladen hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Er will wenige Wochen vor dem Amtsantritt von Donald Trump die Europäer im Bündnis nochmal zusammenbringen und mit ihnen die Frage besprechen, was sie tun, wenn Trump die amerikanische Militärhilfe für die Ukraine kürzt. Das hatte er im Wahlkampf mehrfach angekündigt. Auch beim zweiten Thema geht es um einen Plan von Trump. Am Rande der Feierlichkeiten in Notre Dame in Paris hatte er eine sofortige Waffenruhe in der Ukraine gefordert, ohne zu sagen, wie er Russland zur Aufgabe der Angriffe bewegen will. Im Hintergrund versucht der französische Präsident Macron, seit einigen Wochen europäische Friedenstruppen zu organisieren, die eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine absichern könnten. Macron hatte auf polnische Unterstützung gesetzt, aber die wurde in Warschau abgelehnt. Eingeladen zum Treffen am Abend in Brüssel sind neben Macron auch Bundeskanzler Scholz, Italiens Regierungschefin Meloni, Polens Ministerpräsident Tusk und der britische Premier Starmer, der sich durch seinen Außenminister vertreten lässt. Für die EU nimmt Kommissionspräsidentin von der Leyen teil.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Da geht es gleich unter anderem noch um die neue Chefin für das Saarlandmuseum und um einen französischen Ex-Präsidenten, der nun eine Fußfessel tragen muss. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen mit Katharina Döppler.
Der Bund hat den Einstieg bei der Meyer Werft offiziell beschlossen. Damit übernehmen der Bund und das Land Niedersachsen jeweils rund 40% der Anteile. Laut Bundeswirtschaftsministerium wird der Einstieg morgen vollzogen. Ziel sei es, die Meyer Werft zu wirtschaftlicher Stabilität, Eigenständigkeit und Stärke zu führen. Die Übernahme kostet insgesamt 400 Millionen Euro. Dazu kommen Kreditbürgschaften in Höhe von insgesamt 2,6 Milliarden Euro. Ford ruft weltweit tausende Euro 6 Dieselfahrzeuge zurück wegen wiederholter Probleme beim Dieselpartikelfilter. Dem ADAC war bereits im April dieses Jahres aufgefallen, dass die Autos oft schon die erste Abgasuntersuchung beim TÜV nicht bestehen. Nun reagiert Ford und ruft insgesamt 14 verschiedene Modelle zurück, darunter die Reihen Fiesta, Focus und Mondeo. Wie es heißt, bekommen die betroffenen Kunden bald eine E-Mail, in der sie über kostenlose Nachbesserungen informiert werden. An kommunalen Kliniken drohen ab Mitte Januar unbefristete Streiks. Wie die Gewerkschaft des Marburger Bund mitteilte, hat sich bei einer Urabstimmung eine große Mehrheit dafür ausgesprochen. Wann und wo die Beschäftigten der kommunalen Kliniken streiken werden, legen die Landesverbände des Marburger Bundes noch fest. Die Gewerkschaft fordert eine Reform der Schichtdienstregelungen, 8,5% mehr Lohn und mehr Geld für Bereitschaftsdienste. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände bot zuletzt stufenweise 5,5% mehr Geld, außerdem eine Erhöhung des Nachtzuschlags und eine Einmalzahlung von 500 Euro. Ein 32-Jähriger, der in einer Regionalbahn in Saarbrücken auf einen anderen Fahrgast eingestochen hatte, ist heute freigesprochen worden. Zugleich ordnete das Landgericht seine Unterbringung in der Merziger Forensik an. Laut Urteil leidet der Beschuldigte an einer psychischen Krankheit. Er sei schuldunfähig, aber weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit. Der Mann hatte im Juni dieses Jahres bei der Einfahrt eines Zuges in den Saarbrücker Hauptbahnhof unvermittelt auf einen 21-Jährigen eingestochen. Das Opfer wurde am Hals getroffen und überlebte die Attacke nur knapp.
SR Info.
Noch bis 20. Januar ist Joe Biden im Amt. Aber das interessiert Donald Trump offensichtlich wenig. Da ihm Zurückhaltung ja eher fremd ist, geriert er sich, als sei er bereits Präsident. Trump trifft Macron und Zelensky in Paris. Trump telefoniert mit Netanyahu. Trump spricht über Optionen, den Ukraine-Krieg zu beenden. Und alle Welt hofiert ihn. Nicht nur Staats- und Regierungschefs stehen Schlange, um zumindest am Telefon gut Wetter zu machen. Auch einst kritisch gesinnte Tech-Bosse von Tim Cook bis Jeff Bezos pilgern nach Mar-a-Lago und spenden Millionen für die Amtseinführung. Über Trumps Frühstart berichtet aus Washington Ralf Borchardt.
Donald Trump ist diesmal nicht nur selbst besser auf das Präsidentenamt vorbereitet als nach seinem ersten Wahlsieg 2016. Auch der Umgang mit Trump ist offenbar ein ganz anderer als vor 8 Jahren. Das Motto vieler Spitzenpolitiker und Topmanager lautet diesmal nicht abwarten und Distanz halten, sondern auf Trump zugehen, ihn regelrecht umarmen.
In the first term everybody was fighting me. In this term everybody wants to be my friend.
In der ersten Amtszeit haben mich alle bekämpft. In dieser Amtszeit wollen alle mein Freund sein, formulierte es Trump bei seiner ersten Pressekonferenz nach dem Wahlsieg Anfang der Woche. Der 78-Jährige meint damit zum einen Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Nicht er müsse den Kontakt zu ihnen suchen, nein, sie rufen im Wortsinne mich an, betont Trump.
The world leaders are calling me. I mean literally they're calling me.
Er habe schon mit weit über 100 Regierungschefs gesprochen, sagt Trump und fügte lapidar hinzu. Man glaubt gar nicht, wie viele Länder es auf der Welt gibt.
You wouldn't believe how many countries there are.
Trumps designierter nationaler Sicherheitsberater Michael Waltz ist von der Nachfrage nach Telefonaten mit Trump regelrecht überwältigt.
It's been amazing. I mean, the entire world is reaching out to the president. In fact, it's been a little overwhelming.
Es ist unglaublich. Die gesamte Welt streckt dem Präsidenten die Hand aus. Es ist ehrlich gesagt fast ein bisschen erdrückend, so Waltz im Fernsehsender CBS. Noch deutlicher wird die neue Umarmungstaktik bei den Chefs der großen US-Technologieunternehmen. Dass Elon Musk Trump mit Wahlkampfspenden umgarnt und als Berater kaum noch von seiner Seite weicht, ist schon seit Monaten zu beobachten. Nun geben sich auch die Chefs von Apple, Amazon, Meta und OpenAI in Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago die Klinke in die Hand. Von früherer Kritik keine Spur.
Tim Cook war hier.
Jeff Bezos wird bald kommen, so Trump, dem auch schon Mark Zuckerberg und Sam Altman die Aufwartung gemacht haben. Topmanager, Chefs von Banken, alle kommen sie an, so Trump. Warum dieses Hofieren? Sie wollen einfach Geld machen. Ihr Interesse gilt den Aktionären, sagt die Wirtschaftsjournalistin Kara Swisher. Und wenn sie Trump jeweils $1 Million für die Amtseinführung zusagen, ist das nichts für diese Leute. Elon Musks Unternehmen haben um viele Milliarden an Wert gewonnen, seit er 250 Millionen in Trump investiert hat. Jeder der Tech-Manager habe unterschiedliche Gründe, Trump seine Aufwartung zu machen, sagt Swisher bei CNN und nennt Beispiele. Google wird gerade vom Justizministerium unter die Lupe genommen. Jeff Bezos würde gerne einige dieser schönen Raumfahrtverträge mit der Regierung haben, wie sie Elon Musk hat. TikTok versucht gerade verzweifelt, einen Verkauf oder ein Verbot in den USA zu verhindern. Also gehen sie zum Dinner nach Mar-a-Lago und tun, was immer es kostet. Trump mache Politik über persönliche Beziehungen und mit Deals, sagt Swisher. Aus ihrer Sicht machen die Tech-Manager vor, wie man am besten mit Trump umgeht. Sie werden ihm fröhliche Textnachrichten senden. Das funktioniert. Er mag es, gemocht zu werden. Also tun sie das für ihn.
Er mag es, gemocht zu werden. Eigentlich ein sehr menschlicher Zug. Sehr populär war zeitweise auch Nicolas Sarkozy. Sonst wäre er kaum Präsident Frankreichs geworden. Das ist aber auch schon mehr als 15 Jahre her. Und zwischenzeitlich ist Sarkozy in der sogenannten Bismuth-Affäre in dritter und letzter Instanz für schuldig befunden worden. Das hat das Kassationsgericht, also das oberste französische Gericht, am frühen Nachmittag entschieden. Und Sarkozy eine elektronische Fußfessel verpasst. Details von Caroline Döller.
Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein französischer Ex-Präsident zu einer solchen Strafe verurteilt wird. Insgesamt 3 Jahre Haft, davon eines ohne Bewährung. Dieses eine Jahr muss Nicolas Sarkozy nicht im Gefängnis absitzen, aber eine elektronische Fußfessel tragen. Das oberste französische Gericht hat Sarkozy in der sogenannten Bismuth-Affäre definitiv für schuldig befunden, wegen Vorteilsnahme und Korruption. Die Affäre reicht ins Jahr 2014 zurück. Sarkozy und sein befreundeter Anwalt Thierry Herzog sollen damals versucht haben, von einem Richter Ermittlungsgeheimnisse zu erhalten, und zwar aus einer anderen Justizaffäre von Sarkozy. Im Gegenzug sollen sie dem Richter versprochen haben, ihn bei einer Bewerbung auf einen prestigeträchtigen Posten in Monaco zu unterstützen. In einem Post auf X wies Sarkozy einmal mehr alle Vorwürfe zurück. Er werde das Urteil und dessen Konsequenzen akzeptieren, so Sarkozy, wolle nun aber vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen Frankreich klagen. Denn die belastenden Elemente in der Bismuth-Affäre waren durch eine Überwachung der Telefongespräche zwischen Sarkozy und seinem Anwalt Thierry Herzog ans Licht gekommen. Dieser vertrauliche Austausch hätte nicht gegen Sarkozy verwendet werden dürfen, sagte dessen Anwalt Patrice Spinosi vor Pressevertretern. Die historische Entscheidung fällt nur wenige Wochen, bevor Sarkozy erneut vor Gericht erscheinen muss. Am 6. Januar beginnt sein Prozess wegen des Verdachts auf illegale Finanzierung seines Präsidentschaftswahlkampfes 2007 durch die Regierung des ehemaligen libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi.
Eigentlich wäre das Saarlandmuseum ja ein Ort, auf den die Saarländerinnen und Saarländer stolz sein könnten. So besitzt die Stiftung eine wirklich respektable Kunstsammlung. Doch seit Jahren gibt es permanent Aufregung um die Stiftung und die moderne Galerie in Saarbrücken. Da waren etwa der etwas teurer geratene vierte Pavillon oder der Spesenskandal um den ehemaligen Vorstand Ralf Melcher. Und zu guter Letzt dann die Braids-Affäre, wegen der Museumsleiterin Andrea Jahn gehen musste. Man könnte auch sagen, der Ruf der Stiftung und ihrer Museen ist ziemlich ramponiert. Nun soll es eine neue Vorständin richten. Heute wurde Lisa Felicitas Mattheis der Öffentlichkeit vorgestellt. Die 39-jährige Kunsthistorikerin, die aus Kaiserslautern stammt und zuletzt Direktorin der Kunsthalle Emden war, soll es richten. Ob das gelingen kann? Barbara Grech kommentiert.
Wären hier die Rahmenbedingungen nicht so lausig, ich würde sagen, sie könnte es schaffen. Die Stiftung samt ihrer verstaubten Museen aufzuräumen, frischen Wind in die Kulturinstitution zu bringen und die Museen in die Zukunft zu führen. Lisa Felicitas Mattheis machte jedenfalls heute Morgen einen entschlossenen und kompetenten Eindruck. Eine entsprechende Karrierelaufbahn mit Stationen in der Kunsthalle Mannheim, dem Sprengelmuseum in Hannover und zuletzt als Direktorin an der Kunsthalle Emden taten ihr Übriges. Die Frau, das kann man sagen, weiß, was sie will. Ein modernes Museum mit zeitgemäßen Auftritten in den sozialen Netzwerken und Ausstellungsprojekten, die häuserübergreifend sind und nicht nur Kunstinteressierte hinter dem Ofen hervorlocken sollen. Aber, wie gesagt, die Rahmenbedingungen sind lausig. Eine Kulturministerin, die ohne Plan die kulturpolitischen Geschicke dieses Landes lenkt oder besser gesagt laufen lässt und dann in Ermangelung von Kompetenz ein Chaos wie die Braids-Affäre lostritt, um dann halsstarrig und immer viel zu spät zu reagieren, wie im Fall von Andrea Jahn, der geschassten Vorgängerin von Lisa Felicitas Mattheis. dann ist da das Kuratorium der Stiftung, dessen museale und kulturelle Kompetenz überschaubar ist und von Mitgliedern getragen wird, die, sagen wir mal, den Zenit von Dynamik und Innovation längst überschritten haben. Daneben ein Museumsteam, das sich im Elend der letzten Stiftungsjahre häuslich eingerichtet hat und stoisch sein Ding durchzieht. Reformen, Visionen, neue Ideen muss nicht unbedingt sein. Und das Sahnetüpfelchen sind dann noch die anderen Häuser im Land, in der Großregion. Kooperationen aber nur, wenn es sein muss. Bitte nicht zu aufwendig und groß. Und wenn, dann eigentlich nur auf politischen Druck. Das ist die Gemengelage, in der Lisa Felicitas Matthijs das Saarlandmuseum neu erfinden soll, Ausstellungen und Projekte schaffen soll, die auch überregionale Strahlkraft entwickeln und vor allem in die Museen der Stiftung endlich wieder Besucher bringen sollen. Die Besucherzahlen sind seit Jahren unterirdisch. Man kann nur hoffen, dass Matthijs genügend Durchsetzungskraft, souveräne Eigenständigkeit und Führungsqualität besitzt, um aus der verschlafenen Stiftung eine moderne Kulturinstitution zu machen, in deren Museen die Saarländerinnen und Saarländer gerne gehen und auf die sie stolz sind. Und zwar wegen eines qualifizierten und außergewöhnlichen Ausstellungsprogramms. Das würde ich mir und Lisa Felicitas Matthijs wünschen. In diesem Sinn, bon courage.
Lisa Felicitas Matthijs ist ab 1. Mai die neue kunstwissenschaftliche Vorständin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz. Dazu war das die Meinung von Barbara Grech. Das Jahr 2024. Es war in Deutschland von vielen Themen geprägt. Von den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten, von der Migrationsdebatte, der Wirtschaftskrise und dem Zerfall der Ampelregierung. Eines der ganz großen Themen unserer Zeit, der Klimawandel, geriet da in der Wahrnehmung etwas ins Hintertreffen. Man darf gespannt sein, wie sich das im Wahlkampf entwickelt. Aber wie war das Jahr 2024 denn für das Klima? Susanne Henn mit Fakten.
Das Jahr 2024 war unter Klimagesichtspunkten ein Jahr der Rekorde, aber nicht der wirklich schönen Art. Es war heiß und weltweit gesehen das wärmste Jahr, das wir jemals hatten. Nach Berechnungen des EU-Klimadienstes Copernicus zum ersten Mal im Durchschnitt 1,5 Grad wärmer als in der Zeit vor der Industrialisierung. Im vergangenen Jahr wurde auch so viel CO2 in die Atmosphäre geblasen wie nie zuvor. Mehr als 41 Gigatonnen, das ist eine Zahl mit 9 Nullen. Und dieser Trend wird sich auch nach dem vergangenen Weltklimagipfel im aserbaidschanischen Baku im November nicht ändern.
Die harte geopolitische Realität hat es nicht zugelassen, dass wir mehr erreichen konnten,
sagte David Rüfisch von German Watch nach den Verhandlungen. Eine Vereinbarung zur weiteren Reduzierung von Treibhausgasen gab es nicht. Und auch das wichtigste Konferenzziel, ausreichend Geld zur Verfügung zu stellen, damit sich die Länder des globalen Südens, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind, zumindest an diesen anpassen können, wurde nicht erreicht. Und auch der hier erzielte einen traurigen Negativrekord.
Der deutsche Wald hilft uns nicht mehr in dem Maße, wie wir es bislang gewöhnt waren, bei der Erreichung unserer Klimaziele.
Denn er setzt, so Landwirtschaftsminister Özdemir im Oktober, zumindest in Deutschland momentan mehr CO2 frei, als das er speichert. Denn bedingt durch Trockenheit und Dürre sterben zurzeit mehr Bäume ab, als nachwachsen. 2024 war auch ein Jahr des Starkregens und der Überschwemmungen. Beides Phänomene, die durch den Klimawandel verstärkt werden. Ende Mai, Anfang Juni traf es vor allem den Süden Deutschlands, im September dann halb Mitteleuropa, als heftige Regenfälle und über die Ufer tretende Flüsse unter anderem in Ungarn, Polen, Österreich oder auch Tschechien für mindestens 28 Tote und massive Schäden sorgten. Und ganz dicke kam es dann im November für die Region Valencia in Südspanien.
Wir erhalten viel Hilfe, aber sie kommt nicht an, weil die Straßen einfach unpassierbar sind. Autos türmen sich übereinander. Jetzt ist die Armee da, die müssen die Straßen freimachen, damit die Hilfe auch dorthin kommt, wo sie am nötigsten ist.
Sagte die Bürgermeisterin von Valencia wenige Tage nach der Katastrophe, bei der mindestens 230 Menschen ums Leben kamen. Auch die Hurricane-Saison in den USA war 2024 rekordverdächtig. 11 Hurricanes, davon 5 schwere, die für verheerende Schäden sorgten. Mitverantwortlich dafür sind die hohen Oberflächentemperaturen der Ozeane, die sich auch wegen der Erderwärmung immer weiter aufheizen. Fazit: Fürs Klima war das Jahr 2024 kein gutes.
Schauen wir auf das Wetter im Saarland. Am Abend und zu Beginn der Nacht noch meist trocken. Ab der zweiten Nachthälfte verbreitet teilweise kräftiger Regen. Die Temperaturen gehen kaum zurück auf Werte von 10 bis 7 Grad. Morgen am Donnerstag geht es weiter mit dem Regen. Am Nachmittag dann nur noch einige Schauer, die zum Abend im Hochwald immer mehr in Schnee übergehen. Die Höchstwerte von 9 bis 12 Grad sind nämlich schon gegen Mittag erreicht. Dann wird es spürbar kälter. Ab am Freitag dann mal dichte Wolken, mal etwas Sonne und einzelne Regen, Schnee oder Graupelschauer, kühler bei Höchstwerten von 2 bis 6 Grad. Das war's von der SR-Infobilanz am Abend mit Peter Weizmann. Ich sage Tschüss.